Herr, und so beten wir wirklich jetzt, Herr, an jeder für sein eigenes Herz, Herr. Herr, oft fällt es uns schwer, wirklich mit dir und auch vor allen Dingen mit uns selbst doch sehr ehrlich zu sein. Und Geist Gottes, ich bete für Bereitschaft von ehrlichen Herzen, Herr. Herr, dass wir wirklich sagen, Herr, wir brauchen deine Begegnung, wir brauchen deine Freisetzung, Herr, wir brauchen dein Reden, deine Offenbarung. Herr, einfach brauchen wir dich. Herr, um das auch wirklich leben zu können, was du uns beauftragt hast, Herr. Um dein Evangelium in die Welt hinauszutragen, Herr. Herr, und die Menschen zu Jüngern zu machen, Herr. Das Evangelium zu predigen, Herr, in der ganzen Welt. Herr, und so rühre du jetzt, Herr, wirklich in unseren Herzen den Ackerboden, Herr. Geh du hinüber, Herr. Herr, dass er weich ist, Herr. Dass, Herr, das, was du, ja, jetzt in der Predigt vorbereitet hast, du selbst, Herr, dass es hineinfällt in einen guten, lockeren Ackerboden, damit es Frucht bringen kann. Amen. Ich habe ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was man aber jetzt, wo ich es schwierig finde, an einem Tag oder in einer Predigt das zu schaffen, weil man nicht die Lösung gleichzeitig bringen kann, ohne in einer Predigt. Es bedarf eigentlich ein Seminar dafür oder mehrere Predigten. Aber mein Gebet war es und ist es, dass Gott trotzdem heute was anfängt, dass er euch in euren Herzen, ja, dass er was umrührt, sodass was aufwacht, dass es eine Sehnsucht ist, nachdem, dass Gott da genau hineingehen möge, dass er daher was verändern wird, einfach weil wir sonst nicht so dienen können, wie wir es auch eigentlich möchten. Es geht die nächsten Male um die Menschenfurcht. Es geht darum, man würde sagen, wenn ich jetzt vor Nichtchristen stehen würde, würde ich sagen, es geht darum, Angst vor Menschen zu haben. Wir haben ja nicht direkt jetzt Angst vor Menschen, das ist vielleicht, wenn zwei Männer sich streiten und wenn dann aufbrausend ist, dann hat man vielleicht mal Angst vor dem Körper, dass man vielleicht mal irgendwie die Faust ins Gesicht kriegt. Das habe ich jetzt weniger, diese Angst. Aber wir leiden darunter, dass wir Angst vor Reaktionen haben, wie Menschen reagieren können. Manchmal, man kann es sagen, Angst vor Menschen. Die Bibel spricht von Menschenfurcht und gleich noch sage ich auch noch ein noch treffenderes Wort. Teenies leiden häufig unter Gruppenzwang, dass genau das gemacht werden muss, was die Menge macht. Wir haben Angst, dass bestimmte Dinge rauskommen. Wir neigen zu Notlügungen genau wegen dieser Reaktionen. Aber Menschenfurcht, da spricht die Bibel mehr von, als wir denken. Menschenfurcht ist ein Teil unseres Wesens und es ist uns sogar angeboren. Da kommen wir gleich nochmal zu, wieso uns Menschenfurcht angeboren ist. Und ich las den Satz, wer Menschenfurcht leugnet, der sollte nachschauen, ob er überhaupt lebt. Wenn du also sagst, das kenne ich gar nicht. Und dennoch gibt es Menschen, das kenne ich nicht, aber das sind meistens die, die sich noch sehr stark selbst kontrollieren und auch dazu neigen, sehr dominant zu sein und sehr andere zu kontrollieren. Und tief im Inneren sind es die, die am ängstlichsten sind. In Galater 1, Vers 6, da spricht Paulus von dieser Menschenfurcht und er sagt ein anderes Wort. Und der sagt Menschengefälligkeit. Menschenfurcht ist, ich möchte Menschen gefallen. Wir möchten einfach die nächsten Male gucken, was ist unsere Motivation, warum ich Menschen gefallen muss teilweise. Was ist da das Ziel, was ist aber auch die Wurzel? Und Paulus spricht, predige ich den Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Galater 1, Vers 10. Paulus spricht Fragen aus, er stellt Fragen, rede ich, damit ich Menschen gefalle, Menschen zuliebe? Überprüf das mal bei dir. Warum redest du? Warum redest du mit dem einen so und mit dem anderen so? Warum sind wir in der Gesellschaft anders als in der Gesellschaft mit denen? Paulus stellt eine Frage. Und wie oft überprüfst du dich, warum du redest oder vielleicht sogar schweigst? Redest du oder schweigst du für Menschen? Welche Angst steckt dahinter? Manchmal ist es so, dass man dem eigenen Mann zuliebe lieber nichts sagt über eine Predigt. Arbeitskollegen will man gefallen. Wir wechseln das Thema, damit wir uns nicht outen müssen als Christ. Wenn wir Leute einladen zum Gottesdienst oder zu den Gesprächsabenden, dann reden wir so, als ob Jesus eine Nebensächlichkeit wäre. Wenn Paulus hier sagt, wenn ich Menschen gefallen möchte, kann ich nicht Gottes Knecht sein, dann bedeutet es, wenn wir Menschen noch gefallen wollen, noch gefallen müssen, sind wir Knechte des Menschen. Und wer Menschen Angst kennt, der weiß auch um dieses komische Gefühl, diesen Druck, den man hat in der Bauchgegend, am Körper. Oh, was können die jetzt denken? Dieses Unwohlsein. Und du kannst nicht beides. Du kannst nicht Gott gefallen wollen und Menschen gleichzeitig gefallen. Du kannst nicht Menschenfurcht und Gottesfurcht gleichzeitig sein, haben. Unterm Strich ist es ganz einfach, was wir lernen müssen. Gott muss für uns größer sein als die Menschen. Ganz simpel. Und wenn du jetzt Matthäus 10 lesen würdest, Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Gott ist so groß, dass er deine Haare auf dem Haupt gezählt hat. Der weiß, wie viele Haare du heute auf dem Kopf hast, wie viel du verlierst. Dann ist er doch größer als jeder Mensch. Ist doch schon mal Fakt. Warum verstehen wir das nicht in unserem Alltag? Warum vergessen wir das? Und genau da gehen wir die nächsten Male dran. Denn Jesus spricht dort, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen. Wer mich aber nicht bekennt, den will ich auch nicht bekennen. Wir müssen an unsere Menschenfurcht Wo kommt die Menschenfurcht her? Wo kommt her, dass wir Menschen gefallen wollen? Im Paradies gab es zunächst keine Angst. Es gab kein Vergleichen. Es gab keine Angst vor Gott. Und Adam und Eva hatten voreinander auch keine Angst. Und Gott sah es. Wir lesen, Gott sah, dass seine Werke gut waren. Gott sah seine Kreaturen im Paradies. Das hat sich nicht verändert, dass wir immer gesehen werden. Das ist das Problem. Du und ich werden ein Leben lang gesehen von Gott und von Menschen. Denn überleg dir mal, wenn du ganz alleine bist und keiner dich sieht, dann ist es dir egal, wie du aussiehst. Dann ist es dir egal, wie du dich benimmst. Für uns Christen sollte uns das nicht egal sein, denn Gott sieht immer. Aber wir machen unser Benehmen, unseren Outfit, unsere Körperhaltung, unsere Sprache abhängig davon, ob uns Menschen sehen. In der Bibel sind die Sprüche voll von Sprüchen, was Menschenfurcht angeht. Sprüche 29, Vers 25, dort steht, Menschenfurcht bringt zu Fall. Stellt eine Falle. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Saat und Ernte. Menschenfurcht, du wirst geknechtet. Es ist eine Falle. Es ist wie eine Schlinge, die sich zuzieht. Und du gibst ein bisschen und ein bisschen nach und du merkst ein Unwohlsein und kommst nicht mehr raus. Aber Gott verspricht, wenn du dich nicht auf Menschen verlässt, sondern auf mich verlässt, dann beschütze ich dich. Wir müssen anfangen, das zu glauben. Warum fürchten wir uns vor Menschen? Was können sie denn mit dir machen? Menschen können dich bloßstellen. Sie können dich demütigen. Sie können dich ablehnen. Sie können dich lächerlich machen, sie können dich verachten, angreifen, unterdrücken. Sie können dich verlassen, du kannst plötzlich alleine dastehen. Und nochmal, genau das wissen wir und deshalb halten wir Menschen für größer, weil wir das nicht erleben wollen. Es ist in uns eine Angst, dass diese Menschen diese Macht haben, das mit uns zu tun. Und da sind wir schon beim Wort. Menschenfurcht bedeutet, dass du ab einem gewissen Level Menschen Macht gibst über dich. Nach einer Zeit haben sie nämlich das Recht, dir vorzuschreiben, ohne dass sie das vielleicht sogar wissen, wie du fühlst, wie du denkst und was du tun sollst. Ich erkläre das mal. Wenn du Angst hast, dass ein Mensch dich bloßstellt oder ablehnt, fühlst du dich unwohl, wenn du jetzt dich so und so benehmen würdest. Also tust du es nicht. Also bestimmt dieser Mensch, warum du etwas nicht tust. Eigentlich bestimmst du es über dich selbst. Die Menschenfurcht kam rein nach dem Sündenfall. Und wir lesen im 1. Mose 3, Vers 7, denn sie merkten, dass sie nackt waren. Scham kam rein. Menschenfurcht ist Furcht und Scham. Sie hatten ein Schamgefühl. Sie waren nackt und sie waren verletzlich. Sie hatten plötzlich ein Bedürfnis, sich zu bedecken, sich zu verstecken, sich zu schützen. Das war vorher nicht da. Vor Gott und vor sich selbst auch. Sie wollten den Blicken des heiligen Gottes aus dem Weg gehen. Selbst Tierfelle konnten dieses Gefühl des Schams nicht beheben. Dieser Scham saß tiefer. Was vorher ein Segen war, die Nähe Gottes, die Nähe miteinander, ganz unbedeckt, wurde zu einem Fluch. Und jetzt konnten Blicke töten. Seit dem Sündenfall ist es so, dass sie denken, was könnte man von mir denken? Seit dem Sündenfall ist dieses Vergleichen da. Ich will auch so viel haben. Weil man sich gering achtet, Neid, besser sein wollen, Schuld abweisen, ich war's nicht, seit dem Sündenfall. Gut dastehen wollen. Adam und Eva wollten beide plötzlich gut dastehen. Vor wem? Menschenfurcht, so lassen wir das Handeln von anderen bestimmen. Wir haben Angst, dass sie uns ignorieren. Wir sind hinter Anerkennung hinterher. Und wir fangen genauso an zu vergleichen. Wer vergleicht, braucht irgendwann auch mehr Geld. Er braucht mehr Macht, mehr Bildung, mehr Ausstrahlung. Scham ist nichts anderes als Menschenfurcht. Scham könnte man auch mit Minderwertigkeit übersetzen. Wenn wir mal statt Minderwertigkeitsgefühl einfach sagen würden, ich schäme mich, so spricht man heute gar nicht mehr. Aber es gibt zwei Arten von Nacktheit, das will ich mal eben sagen. Das eine ist durch die Sünde und du bist es selbst verschuldet und zu Recht schämst du dich. Aber dadurch, dass die Sünde in die Welt kam, kam auch die Schande in die Welt. Scham hat jeder Sünder vor Gott, ein schlechtes Gewissen. Scham ist angeboren. Wir sehen das, wenn Kinder anfangen zu lügen, wenn sie was genascht haben, sagen kleine Kinder, ich war's nicht. Sie verstecken sich hinter der Hand, sie schämen sich. Wir haben ein Gewissen und diese Scham ist die biblische Form von was wir sonst auch Minderwertigkeit nennen. Wenn ich nicht geübt hatte für Arbeiten und eine schlechte Zensur nach Hause brachte, hatte ich doch eigentlich zu Recht Angst vor meinen Eltern, vor einer Konsequenz, vor einer Strafe. Heute dürfen diese Kinder nicht mehr zu Recht sich schämen, Angst haben, sich schlecht fühlen. Scham soll und Minderwertigkeit soll aus dieser Welt hinausgeschafft werden. Und dennoch wird gerade diese Angst vor den Menschen, vor Leistungsdruck immer größer. Scham ist uns angeboren, Schande ist das, was die Bibel nennt, wenn uns durch andere Sünder etwas dran angetan wurde. So spricht die Bibel davon, dass eine Frau Schande erlebt, wenn ihr Mann Ehebruch betreibt. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Auch spricht die Bibel davon, dass es für Kinder eine Schande ist, wenn Eltern nicht zusammenbleiben, sich nicht lieben. Und wenn die Bibel davon spricht, dann brauchen wir nichts verschönern, wenn Ehen auseinandergehen. dass auch heute noch diese Kinder nicht locker damit fertig werden, auch wenn man es uns erklärt, sondern dass diese Kinder ein Schandegefühl in sich tragen. Wenn durch andere Sünder dir Sünde angetan wird, so ist es Schande. So ist es doppelte Scham. Kinder, die im Waisenhaus wirklich schlimme Dinge erlebt haben, sie haben nicht nur Scham über ihre eigene Schuld, auch sie kennen Schande. Kriegsverbrechen und jeglicher Missbrauch ist Schande. Scham kennt jeder durch die eigene Sünde, aber Schande hat Gott sei Dank nicht jeder erlebt, aber viele von uns. Warum sage ich das? Weil bei Menschen, die nicht nur Scham durch ihr eigenes sündhaftes Verhalten erlebt haben, sondern auch Schande, leiden unter einem stärkeren Menschengefühl, als Menschenfurcht als die anderen. Weil ihr Vertrauen so sehr zerstört wurde, dass sie immer noch denken, sie müssten wirklich den Applaus, die Anerkennung von den Menschen bekommen. Leider vergisst man dann ganz viel auch in Seelsorge dabei, dass trotzdem auch an die Scham als erstes gegangen werden muss. Denn auch wenn an dir Schande getan wurde, bist du ein Sünder und du brauchst Vergebung und Heilung. Und deine Gottesfurcht kannst auch du nur, deine Menschenfurcht kannst auch du nur durch Gottesfurcht ersetzen. Gottesfurcht ist die einzigste Lösung zur Befreiung von der Knechtschaft von Menschenfurcht. Wenn uns klar wird, dass Scham und Minderwertigkeitsgefühl austauschbar sind, werden wir merken, wie schwer es uns fällt, über Scham zu sprechen. Wir wären gerne besser und deshalb ist es für uns schlimm, zuzugeben, dass wir uns vor Menschen fürchten. Wir wären gerne mutiger, Dinge zu sagen, oder zu schweigen. Wir wären gerne mutiger, nicht abhängig zu sein von Kultur, von Mode, von Trends und viel mehr. Deshalb war mein Gebet vorher, ein ehrliches Herz ist das, was wir brauchen. Wir tragen viel zu viele Masken. David sagt in Psalm 139, Vers 1, Herr, du durchforschest mich und du kennst mich. Eine Angst zu haben, wenn ich Sünde nicht bekannt habe, da geht es heute nicht drum, aber die ist gerechtfertigt. Warum brauchen wir den Lob anderer? Auch wenn wir doch glauben, dass wir Gott glauben. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, wo ihr Ehre voneinander nehmt? Und die Ehre vom alleinigen Gott sucht ihr nicht? Er zweifelt an, dass du nicht glauben kannst, wenn du noch die Ehre von den anderen annehmen musst. Denn Gott ist doch viel größer. Ich habe mich gefragt, warum suchen wir so schnell die Ehre von Menschen? Ich bin zu dem Schluss gekommen, weil es schneller geht. Weil es sichtbar ist, ich was höre. Aber Gott korrigierte mich dann, denn hier in dem Vers steht, wie könnt ihr glauben, wo ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott sucht ihr nicht? Gottes Ehre muss man suchen. Das ist mir schon zu anstrengend. Von Natur aus ist ja der Mensch faul. Man weiß, was man tun muss, wie man sich benehmen muss, um Ehre von anderen Menschen zu bekommen. Kompliziert ist es ja, Weil man dann wie ein Chamäleon bei dem so sein muss, bei dem so sein muss. Gottes Lob muss man suchen, denn es steht hier, die Ehre sucht ihr nicht. Und das Problem ist, was Gott mir sagt, er lobt anders als Menschen. Gott lobt anders. Wenn ich ein Lob brauche, wenn ich ein Lob von Menschen und Anerkennung brauche, wenn ich es brauche, es geht da nicht drum, dass wir einander auch mal anerkennen und loben, wenn ich es brauche, dann weiß ich auch genau, was ich brauche. Ich habe eine Vorstellung, was ich brauche. Manchmal ist das aber gar nicht gut für mich. Und genau diese Vorstellung ist auch komplett falsch. Wenn Gott mich lobt, lobt er mich nicht, wie Gabi Heinz braucht, sondern wie Gott weiß, was ich brauche. Nicht, wie ich denke. Es beschäftigt uns viel mehr, ob wir uns lächerlich machen bei den Menschen, als ob wir uns mal überprüfen, ob unser Verhalten Sünde ist. Jesus sagt, ich nehme keine Ehre von den Menschen. In Matthäus 22, 16, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes, was recht ist. Und du fragst niemanden, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Wenn wir Menschen Angst haben, wenn wir Menschen gefallen müssen, hat das immer zur Nachfolge Unglaube und Ungehorsam. Menschenfurcht, Unglaube und Ungehorsam sind wie Drillinge. Menschen sind für uns oft größer als Gott. Was bedeutet das? Was ist, wenn etwas größer ist als Gott? Was ist das? Alles, was größer ist in deinem Leben als Gott, ist dein Götze, ist dein Abgott. Alles, was größer ist, das können Kinder sein, das kann der Beruf sein, das kann dein Hobby sein, das kann, ja genau, der und der soll mich bestätigen. Das kann in der Gemeinde irgendeine Leistung sein. Und wenn nun der Mensch so groß ist, größer als Gott, das hatten wir schon, dann ist nämlich diese Angst vor Bloßstellung und Ablehnung bei dir da und daran kannst du erkennen, dass du Menschen verehrst. Aber Gott sagt, allein Gott gebührt die Ehre. Und so sagt es Jesus auch. Warum tun wir das? Wir wollen ja gucken, warum tun wir das? Warum sind wir, ich sag mal, so doof? Denn Gott kennt die Anzahl meiner Haare auf dem Kopf. Kennt Charlotte nicht, kennt Ellie nicht, kennt Ute nicht. Ja, sind sie ja wohl wesentlich kleiner als Gott. Aber warum? Weil wir meinen, diese Menschen hätten die Macht und etwas Bestimmtes zu geben, was wir brauchen. Das ist die Lüge. Die Lüge, die dahinter steckt, dass du denkst, eine Reaktion von dem, ein Ausspruch von dem, ein Lächeln von der, ein Schulterklopfen von der, eine Anerkennung von dem. Dieses Mittel, wenn ich das benutze wie Geld, gibt mir das bei anderen mehr Anerkennung in einer bestimmten Gruppierung. Und ich glaube, sie könnten mir das geben, damit ich endlich zufrieden bin, damit ich glücklich bin. Wir glauben, diese Menschen haben Macht, in uns etwas hineinzugeben, was wir bräuchten. Wer den Menschen Applaus braucht, wer Menschen gefallen muss, der geht Gott aus dem Weg, weil du nicht in beide Richtungen gehen kannst. Wir vertrauen lieber den Menschen anstatt ihm. Wir vertrauen ihnen, dass sie uns segnen könnten. Wir vertrauen den Menschen, dass sie etwas tun und sagen könnten, was uns besser gut tut als das, was Gott könnte. Und schon haben sie Macht über uns. Wir lachen mit, wo wir nicht mitlachen sollten. Da sitzt doch der nette Herr sowieso. Oder da sitzt der Geschäftspartner. Wenn ich jetzt nicht mitlache, könnte ich den Auftrag nicht kriegen. Und meine Kinder lästern sowieso schon so viel, dass ich so fromm geworden bin. Wenn ich jetzt nicht mitlache, dann fühlen sie sich ja noch mehr ausgestoßen. Oder sie geben mir noch einen drauf. Da habe ich Angst vor. Deshalb lache ich mit und werde lieber das Knecht, die Knecht der Kinder. Wir haben Angst, vor einer Gruppe etwas zu sagen, weil die Gruppe etwas denken könnte. Die Gruppe größer als das, was wir wissen, was Gott doch denkt. Wir kleiden uns im Trend, damit wir Komplimente bekommen. Problem ist, du wirst geknechtet, weil du es nie allen Menschen recht machen kannst. Max Lucado schreibt da eine schöne Geschichte, ich weiß gar nicht mehr jetzt wie, ach, der Pfui-Hui-Mensch, der immer gerne grün trug, weil seine Mutter immer sagte, hoi, klasse. Der aber dann aus dem Haus ging und in der Stadt blau getragen wurde. Und somit musste er draußen seinen Mantel wechseln und den blauen Mantel tragen, damit die Menschen draußen nicht sagten, pfui. Und so hatte er zwei Mäntel, draußen den blauen und damit sie sagten, hui. Und drinnen den grünen für Mama, damit sie nicht sagte, pfui, sondern hui. Und so lief er mit zwei Mänteln rum, bis er arbeiten ging. Und auf der Arbeit merkte er, da war gelb in. Und ihr könnt euch denken, wie es weiterging. Da trug er dann den gelben Mantel. Und so lief er mit drei schweren Mantel durch sein Leben. Und bis er jemanden kennenlernte, der gar keinen Mantel anhatte. Denn alle anderen trugen ja auch die Mäntel. Immer da, wo er drin war, passte er sich dieser Farbe an. Und dieser Mensch wurde gefragt, warum hast du keinen Mantel? Warum lebst du da so frei? Und er sollte sich entscheiden, ob er auch die Mäntel ablegt. Und das Ende der Geschichte ist, dass du merkst, dass Pilatus dargestellt wurde, der gesagt hat, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und er sich nicht entscheiden konnte, auch Mäntel abzulegen und sich Menschen immer anzupassen. Und diesen Menschen, der keinen Mantel trug, den kreuzigten sie. So in der Geschichte. Menschenfurcht ist in uns und kommt aus uns selbst. Und wie ich schon sagte, bei manchen ist sie stärker durch das, was ihnen auch angetan wurde oder durch Erfahrungen. Große Gottesmänner litten unter Menschenfurcht, so Abraham und Sarah. Abraham log und sagte, weil er Angst hatte, dass Sarah seine Schwester war, aus Menschenfurcht. Und nicht nur einmal, er machte es nochmal. Nochmal, weil er Angst um sein Leben hatte, weil er Angst um seinen Ruf hatte. Und im 1. Mose 22, Vers 12, da sollte Abraham seinen Sohn Isaak opfern. Und kurz bevor das Opfer stattfand, da sagt Gott Stopp und er sagt ihm, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Abraham musste dahin kommen, damit er Verheißungen in Erfüllung sehen konnte. Verheißungen, die auf sein Leben kamen, dass die Menschenfurcht sterben musste und dass Gott sagte, jetzt weiß ich, fürchtest du mich. Ein ganzes Volk hatte Angst vor Menschen. Sie sahen aus wie Riesen und vergaßen, dass Gott gesagt hat, dieses Land könnt ihr einnehmen. Sie hatten Angst vor diesen Menschen. Und eine ganze Generation musste sterben, weil sie Angst vor Menschen hatten, weil sie Gott nicht vertrauten, dass er sagt, nein, ihr seid stärker, ich bin stärker, ich bin stärker. Fürchte dich nicht, ist so ein Satz, den wir lieben aus der Bibel. Fürchte dich nicht vor Menschen. Fürchte dich nicht vor ihren Reaktionen. Fürchte dich nicht vor ihren Ablehnen. Fürchte dich nicht, wenn sie dich nicht loben. Fürchte dich nicht, Außenseiter zu sein. Fürchte dich nicht, nicht mit den Spöttern an einem Tisch zu sitzen. Fürchte dich nicht, Jesaja 54, denn du sollst nicht zu Schanden werden für die, die Schande erlebt haben. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Und der Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Wenn Menschen groß sind, ist Gott klein. Wie kommen wir da raus? Als erstes brauchst du ein ehrliches Herz, dass du sagst, auch ich bin schnell noch einmal grün, einmal blau, einmal gelb. Auch ich verändere mein Benehmen. Auch ich habe Angst noch, Menschen zu verlieren, dass sie mich ablehnen. Auch ich stelle Menschen höher als Gott. Dieses ehrliche Herz, das wird Gnade finden bei Gott. Gott braucht ehrliche Herzen. Bis hin, dass er dann auch eines Tages sagen kann, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Die einzige Medizin gegen Menschenfurcht ist, dass Gottesfurcht stärker ist. Nur das können wir heute nicht beides gleichzeitig zuhören. Das Problem ist, auszusteigen, wenn du einmal drin bist. Sag mal einem Dieb, lass es sein, mittendrin. Stelle dich, der an der Bank steht, mit der Knarre und sagt, Geld her. Und wenn du ihm dann sagst, komm, hör auf. Nein, er muss es weitermachen. Durch Menschenfurcht lügen wir. Ich war's nicht. Bis hin hinterher, der war's. Wir winden und wenden uns. Und wir lassen uns lieber knechten, anstatt Freiheit zu bekommen. Freiheit ist Menschenfurcht verlieren und Gottesfurcht haben. Jeder hat die Wahl. Jeder hat die Wahl. Gott hat auch bei Adam und Eva Ehrlichkeit verlangt. Er fragt, wo stehst du? Wo bist du? Ich frage mich immer, was wäre gewesen, wenn Adam und Eva um Vergebung gebeten hätten? Sünden bekennen, ein ehrliches Herz, führt zu echter Anbetung. Scham statt Freiheit. Fehlt dir der Glaube? Nee. Du hast Glauben, nur falschen Glauben. Du hast Glauben noch in Menschen? Niemand. Kann dir das geben, was Gott dir geben kann. Niemand kann das halten, was Gott halten kann. Und Gottes Furcht, nur mal schon mal vorab, beinhaltet auch einen großen Respekt vor Gott zu haben. Denn bei Gott gilt Saat und Ernte. Aber wir erzittern vor Menschen und nicht vor Gott. Aber er spricht heute zu dir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor mir. Fürchte dich so vor den Menschen, dass du sagst, ich will mich nicht vor ihnen mehr fürchten. sondern allein deine Gnade genügt. Ich will nicht mehr unter dieses Joch, unter diese Knechtschaft, unter diesen Druck, was Menschen denken könnten. Ich will nicht bei sein bei dem Volk, das verloren geht, nur weil es Angst hatte. Wenn wir Josua aufschlagen, dann lesen wir bei Menschen, die komplett vorher Angst hatten. Eine ganze Generation ging ja verloren. Mose war gestorben und nun soll Josua den Rest des Volkes, die neue Generation, in das verheißene Land führen. Und Gott sagt immer wieder zu Josua: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor den Menschen. Fürchte dich nicht vor Unwettern. Fürchte dich nicht, dass sie dich verachten werden. Gott spricht so oft in der Bibel: Fürchte dich nicht, weil Angst sich selbstständig macht. Das Gegenteil von nicht sich fürchten ist dir Angst. Und wenn wir Angst haben vor den Menschen, dann verlieren wir Gott zeitweilig aus den Augen, weil wir unser Heil bei anderen Menschen suchen. Und irgendwann vergessen wir Gott ganz. Ich bekam beim Friseur eine WhatsApp und jemand schrieb mir: Oh, da ist es wieder. Seelsorge, da ist es wieder. Ich habe jetzt Angst abzusagen, dass mir das zu viel wird, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Habe aber Angst, dass derjenige dann denkt, dann kommt er nicht mit, bin ich ihr nicht wichtig, die Person schafft ja gar nichts mehr. Oder eben bei der Veranstaltung, dass derjenige dann denkt, jetzt wird sie noch frommer. Und ich schrieb nur zurück: Vor was hast du Angst? Ja, vor den Menschen. Und ich sage: Du kannst nicht beides haben. Was sagt Gott? Weißt du, was die Antwort war? Den habe ich noch gar nicht gefragt. Vor lauter Menschenfurcht, vor lauter Angst, was derjenige, der jetzt denkt, fragt man Gott gar nicht mehr. Ich hatte am Frauenwochenende erzählt, dass wir von Nachbarn, wir hatten ein Nachbarschaftstreffen, ich habe schöne Geschenke gekriegt, freue mich ja immer über Geschenke, und eine Flasche Wein war auch dabei. Ich möchte mich jetzt gut mit den Nachbarn stellen. Ich möchte, dass sie Jesus kennenlernen. Ich habe mich gleich geoutet, ich habe gleich erzählt, was ich mache, an was ich glaube. Und mir ist klar geworden, ich muss diese Flasche Wein wieder zurückbringen. Natürlich, die Flasche Wein kann ich jetzt ja auch in den Container schmeißen. Da liegen schon manche Flaschen Alkohol in dem Container. Wir haben jetzt neulich gedacht, Martin und ich, der schüttet wenigstens den Alkohol vorher aus. Ich habe die immer so voll da reingeschmissen. Ich glaube, das macht man gar nicht, habe ich dann gemerkt. Und ich wusste aber, ich muss da jetzt hingehen, denn diese Nachbarin hat das ja nett gemeint. Und stellt euch mal vor, danach kommt noch vielleicht eine Flasche Sekt. Es geht ja weiter so. Und gestern standen wir gemeinsam am Zaun und dann sagte sie: Möchtest du vielleicht ein paar Zierpflanzen für Tomaten, ein paar Sprösslinge haben, dass man Tomaten ziehen? Ich sage: Ja, ich glaube, David freut sich darüber. Der versucht das nämlich jedes Jahr. Ja, sagt sie, das könnte ich dir ja dann bringen. Und dann sagte ich: Ja, Moment, dann gehe ich mal eben rein. Ich möchte dir auch noch was wiedergeben. Und ich habe ihr die Flasche Wein wiedergegeben, habe mich bedankt für ihre Mühe und dass sie sicher noch einen guten Tropfen ausgesucht hat, aber dass wir eben zu Hause und auch so keinen Alkohol trinken. Aus verschiedenen Gründen. Ich muss dann auch nicht gleich mit irgendwas ganz fromm kommen und den Leuten dann vom Kopf stoßen. Aus verschiedenen Gründen. Und gar nicht schlimm. Fand sie gut, war gar nicht schlimm. Und dann sind wir noch zum Kaffee rübergegangen und auf einmal sagt sie zu ihrem Mann: Du, wir haben was gemeinsam. die trinken auch keinen Alkohol. Aber der Gedanke, was die denken können, dieses fromme Getue, dann kann ich sie für Jesus nicht gewinnen. Vor wem fürchte ich mich? Mit meinen Taten, mit meinem Aussehen, mit allem, was ich bin? Vor Gott? Was der denkt? In unserem Herzen kommt es immer wieder hoch. Die Wurzel liegt darin, dass wir immer noch denken, dass wir zu viel Dinge brauchen, die wir gar nicht brauchen. Da mache ich nächstes Mal weiter. Aber was machen wir jetzt heute damit? Einmal habe ich gleich einen Zettel für die Hauskreise am Dienstag, wo steht, wie kontrolliert uns der Götze? Der Götze ist der, wenn etwas größer ist als Gott. Er sagt uns, wie wir uns fühlen sollen, was wir denken sollen und was wir tun sollen. Und dann stehen da Sachen zum Nachdenken. Ich lege die Zettel hier hin, die könnt ihr euch gleich nehmen. Aber warum war es mir wichtig, dass heute Menschen ein ehrliches Herz haben? Ich sage euch, es ist anstrengend, Menschenfurcht zu haben. Du merkst, wenn du Menschenfurcht hast, dass du bei bestimmten Gruppen dich anders, dass du deren Anerkennung viel mehr brauchst. Wir haben schon in der Familie auch gelacht, auch da. Wir kennen das als Familie komplett. Wir haben dann schon gelacht, dass mein Mann immer bei irgendwelchen Nachbarn den Titel mitnannte. Ich sage, was nützt dem der Titel? Und wo David selbst dann auch sagte, wo wir drunter gesprochen haben, auch gesagt haben, wie schnell man da anders drüber denkt. Wer leidet wirklich unter diesem Scham? Wer sagt, ich möchte daraus? Ob Scham nur oder Scham und Schande. Aber Scham ist am Kreuz von Jesus Christus geblieben. Er hat alle Schande, allen Scham ans Kreuz gebracht. Wir Christen brauchen uns nicht mehr vor Menschen zu schämen. Wir sind nicht mehr irgendein Opfer. Wisst ihr, wir sind die Lösung. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir müssen nicht mit Spöttern am Tisch sitzen. Wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir sagen, mache ich nicht mehr mit. Wir können Außenseiter sein und haben keinen Mangel. Das ist ein Prozess, in dem wir uns hineinbegeben wollen. Vielleicht mit Erzittern, weil wir denken, und wenn es nicht geht, aber Gott hat es, mein Gott hat es hier versprochen, dass er all meinen Mangel ausfüllt, dass er mir alles mit Jesus gegeben hat, alles. Dass ich keine Zuwendung von Kindern, von Mann, von Freunden brauche, haben muss. Wir sind dumm, wenn wir nicht sagen, wir freuen uns darüber, versteht ihr nicht? Aber sobald du es haben musst und deshalb dein Handeln änderst. Da ist der Mensch größer als Gott. Und das muss sich ändern. Wer wirklich sagt, ich möchte aus dieser Knechtschaft raus, ich habe das. Du schweigst deshalb oder du redest deshalb. Du bist affektiert deshalb. Der kann heute es hier lassen und sagen, Gott, ich will in diesem Prozess. Ich habe Angst davor. Und am Frauenwochenende, ihr glaubt gar nicht, was da für Beispiele waren. Wie sehr Menschen leiden darunter. Was die Menschen denken. Da haben mich manche Zeugnisse so berührt. Wie tief innerlich dieser Schmerz auch ist, was Menschen denken. Wie die Scham da ist. Und vielleicht, weil auch manche Leute es immer wieder gesagt haben, du bist nichts, du hast nichts. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Du bist und hast auch nichts. Aber da brauche ich gar keine Angst vor haben. Ich bin ja nichts. Jesus musste für mich sterben, ich habe nichts. Aber Menschen können mir nichts tun. Und Menschen können mir vor allen Dingen nichts geben, was ich nicht von Gott Besseres bekomme. Okay, ich bete, und wenn ihr nach vorne kommen möchtet, einfach euer Herz ausschütten möchtet und es bekennen möchtet, dass ihr diese Scham loswerden möchtet, diese Scham, die am Kreuz geblieben ist, Scham vor Menschen, Scham vor Gott muss sein, Gottesfurcht muss sein. Genau, kommt nach vorne, gebt es dem Herrn, gebt es dem Herrn. Herr, und so bete ich, Geist Gottes, Herr, Herr, dass du uns befreist, dass du hier Menschen befreist von dieser Scham, Herr, von dieser Scham und vielleicht auch Schande, Herr. Herr, dass das weg ist, Herr, diese Masken tragen zu müssen, dieser Druck, dieser Knechtschaft, unter der man wirklich leidet, Herr. Herr, und die Angst kommt dann hoch, Herr, dass man denkt, Herr, wenn ich jetzt, Herr, mich so benehme, wie ich bin, ehrlich bin vor Menschen, Herr, wenn ich dir, Gott, mehr gehorche als den Menschen, Herr, Herr, dann lieben sie mich ja gar nicht mehr. Herr, und wenn es so sein sollte, Herr, so ist deine Liebe in uns stärker und wir werden keinen Mangel haben. Herr, und ich bete, dass du eingreifst, Herr, und dass du freisetzt für die ehrlichen Herzen, die jetzt kommen, Herr, und sagen, ich will nicht mehr durch Menschenfurcht geknechtet werden. Ich will nicht mehr Menschen gefallen müssen, sondern ich möchte nur noch Gott gefallen. Herr, rühre du Herzen an. Lass hier Sünde bekannt werden, Herr. Wo Sünde im Raum ist, dass der Boden wirklich hier in dem Herzen, Herr, durch Sündenbekenntnis aufgelockert wird, sodass du richtig gute Saat hineintun kannst.